Ja, heute wollen wir wieder die Devas einladen und dem Buddha Ehrerbietung erweisen. Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadammang Munirachasa Sunanto Sagamokadang Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ja, wir kommen heute zum zweiten großen Bereich unserer Glücksforschung, wobei wir da schon einige Aspekte sehr ausführlich auch behandelt haben. Ja, großes Thema. Das Pali-Wort ist Metta, das deutsche Wort ist Liebe. Vielleicht verwenden wir das deutsche Wort irgendwie noch kraftvoller, vielleicht wie Metta. Metta hat so, ja, so ein bisschen neutralere Qualität und Liebe hat so was Lichtes, finde ich. Wobei dieses Wort gleichzeitig auch sehr besetzt ist und ja, vielleicht auch einiges an Erklärungen bedarf, um wirklich zu dem vorzudringen, was Liebe ist. Das ist ja für uns alle ein irgendwie schon auch ein großes Mysterium, obwohl wir alle, denke ich, schon einige Erfahrungen in dem Bereich gemacht haben, uns auch damit beschäftigt haben, natürlich schon wahrscheinlich viele, viele Bücher und Romane zu dem Thema gelesen haben, viel Musik zu dem Thema gehört haben, viele Filme zu dem Thema angeschaut haben. Es ist ganz einfach ein Thema, das die Menschen sehr, sehr bewegt und umtreibt, kann man vielleicht auch sagen. Ja, und so ähnlich ist es natürlich auch bei uns. Wir sind auch davon bewegt und umgetrieben. Und ja, darum heute auch mal der Tag, um da ein bisschen genauer auch hinzuschauen. Und für uns nochmal das vielleicht auch nochmal ein bisschen zu klären oder neu zu erforschen, dieses Thema Liebe. Der Buddha hat ein total schönes Gleichnis gegeben, wo er erklärt hat oder ein Beispiel gegeben hat, was Liebe ist. Und er hat die Mutterliebe als höchste Form der Liebe bezeichnet. Und okay. Ja, er hat in der Liebenden Güte-Lehrrede, einer Lehrrede, die er seinen Mönchen einmal gegeben hat, vielleicht kurz da eingeflochten, diese Geschichte, weil das auch ganz interessant ist, wie stark die Kraft von Metta auch ist. Und in der Tradition ist es üblich, dass die Mönche und die Nonnen im Sommer eine dreimonatige Regenzeit verbringen. In Indien ist das die Zeit vom Monsun. Und ja, und es war so zu Buddhas Zeiten, dass die Mönche vor allem trotz dem Monsun immer noch durch die Lande gezogen sind, von einem Kloster zum anderen gezogen sind. Und irgendwann haben sich dann die Bauern beschwert, dass die ja, die Mönche da ihre Felder kaputt machen, indem sie da rumziehen. Und dann hat der Buddha gesagt, okay, dem werden wir Einhalt gebieten und in der Zeit eben bleiben die Mönche an einem Platz und wir verwenden die Zeit eben dann für ganz besonders intensive Praxis. An einem Platz mit Unterweisungen, 3 Monate. Ja, kann man sich schon auch vorstellen, dass das was sehr, sehr Intensives ist. Ja. Ich hatte selber auch die Möglichkeit, ein paar Mal auch so einen 3-monatigen Aufenthalt zu machen. Und das ist schon auch was sehr Tiefgehendes. Ja. Gleichzeitig auch natürlich auch eine gewisse Herausforderung, muss man auch wirklich auch sagen. Ja, und dann gab es eine Gruppe von Mönchen und die wussten einen schönen Platz, einen schönen Hain. Und dann sind die da ja, mit voller Euphorie und voller Begeisterung dann zu dem Platz hingezogen und haben eben nicht um Erlaubnis gefragt, sind nicht demütig und behutsam da vorgegangen, sondern sind halt so da reingegangen, hoppla hopp, jetzt kommen wir und wir werden jetzt da 3 Monate sein und die Zeit da verbringen. Die Devas und die Elementarwesen von diesem Platz haben das natürlich mitbekommen, haben auch so ein bisschen die Stimmung und die Geisteshaltung auch von den Mönchen mitbekommen, so eine ja, Hoppla-Hopp-Haltung eben. Und haben dann, so die Überlieferung, alles aufgeführt, was ihnen möglich war, um die Mönche da wieder zu vertreiben. Also und da kann man sich auch ein bisschen was ausmalen. Ich denke schon, dass so Elementarwesen da auch einiges im Repertoire haben, wo sie dann so einen Aufenthalt ziemlich schwierig machen können. Naja, die Mönche sind dann tatsächlich, haben sich vertreiben lassen und waren auch erschrocken, entsetzt, wie kann das sein, so ein schöner Platz. Und sind dann zum Buddha gegangen, haben ihm erzählt und der Buddha hat natürlich vermute auch ein bisschen sie vielleicht zurechtgewiesen. Aber was er gemacht hat, er hat ihnen die liebende Gütelehre, diese wunderbare Anweisung gegeben und hat ihnen empfohlen, diese Lehrrede jetzt zu praktizieren, die zu verinnerlichen, zu spüren und mit dieser Geisteshaltung oder Herzenshaltung da noch mehr einen zweiten Anlauf zu nehmen. Ja, und dann sind die eben so dann nochmal da zu diesem Platz hingegangen und wurden dann eben auch entsprechend empfangen. Die Devas und die Elementarwesen haben das natürlich dann auch wieder sofort mitbekommen. Da hat sich was verändert. Die sind jetzt ganz anders drauf. Die fragen auch um Erlaubnis und fügen sich auch in dieses Geschehen ein und wollen auch ein Teil von diesem Platz sein und nicht hoppla hopp, wir kommen und alles andere hat sich nach uns auszurichten. Also vielleicht auch so eine ganz nette Anekdote, die wir uns auch merken können, auch vielleicht in Zukunft, wenn wir irgendwelche Orte besuchen oder in Wälder eintreten oder ja überhaupt irgendwo hingehen. Es ist ja auch, wenn man vielleicht auch jemanden besucht und so mit der Haltung, hoppla hopp, jetzt komme ich, ist ja auch vielleicht nicht so ganz so eine Haltung, die dann willkommen ist. Ja, und in dieser liebenden Güte-Lehrrede ist eben ein Satz besonders bemerkenswert, wo Buddha eben nochmal ein Beispiel gibt, anhand der Mutterliebe, wie wir die höchste Form der Liebe entfalten können. Und da sagt er eben, so wie eine Mutter ihr einzig Kind bewacht und schützt, so mögen wir für alle Wesen die grenzenlose Liebe entfalten. Also ganz eine klare Anweisung, schöne Anweisung. Natürlich auch wahrscheinlich eine Anweisung, die besonders auch für Mütter auch vielleicht bedeutsam ist oder berührbar ist. Ich denke, die Mütter im Allgemeinen können damit viel anfangen und wissen natürlich auch, was damit gemeint ist. Und gleichzeitig ist natürlich da auch schon wieder so ein bisschen eine Schwierigkeit mit eingebunden in der Mutterliebe, ja, weil sie gleichzeitig auch eine besorgte Liebe ist, eine vielleicht auch anhaftende Liebe, ist, wo dann eben diese bedingungslose Liebe, diese reine Liebe dann nicht mehr ganz so rein ist, nicht mehr ganz so bedingungslos ist, sondern eben auch so ein bisschen durchwachsen ist mit Sorgen, mit festhalten wollen, vielleicht auch mit Angst. Und Angst hat auch immer mit Ablehnung zu tun. Ja, so dieser Gedanke, dem Kind könnte etwas passieren, das ist ein Gedanke, der eben nicht gemocht wird, der eben eher abgelehnt wird oder wo man nichts damit zu tun haben möchte. Ja, und so ist diese vielleicht höchste Form der Liebe, wie wir uns das vorstellen können, dann doch auch ein bisschen durchwachsen mit eben auch anderen Kräften. Ja, Liebe, vielleicht wenn wir da mal auch für uns nochmal so ein bisschen reinspüren und reinforschen, was ist denn Liebe auch für uns, was ist denn das für ein Gefühl? Ja. Und wie gesagt, ich denke, wir haben alle so eine gewisse Erfahrung da drin, wobei manche sind da vielleicht besser ausgestattet, bringen mehr mit in dieses Leben, haben da ein gewisses Talent auch für diese Qualität. Andere bringen vielleicht, bedingt auch vielleicht durch ein Elternhaus, wo nicht so viel Liebe da war, bringen da vielleicht weniger mit. Und gleichzeitig eins der ganz wichtigen Geheimnisse oder großen Geheimnisse ist, Liebe ist erlernbar. Also das ist jetzt nicht darauf angewiesen, dass wir ein entsprechendes Elternhaus hatten. Und wenn wir das nicht hatten, dann haben wir eben für den Rest unseres Lebens schlechte Karten. Wie gesagt, manche haben da vielleicht gute Basis mitbekommen, andere müssen sich ganz einfach da auch mehr bemühen, aber bedeutet ja nicht, dass wir dann nicht die Liebe auch in ihrer Fülle auch entfalten könnten. Ja, Liebe wird manchmal auch gesagt, das ist diese Urkraft im Universum, die Kraft, die alles auch zum Entstehen bringt. Also letztendlich ist die ganze Schöpfung mit Liebe auch durchdrungen und bringt die Schönheit auch der Schöpfung zum Vorschein. Und letztendlich natürlich sind wir auch ein Teil dieser Schöpfung und letztendlich sind wir auch Wesen, die in ihrem Innern auch Liebe tragen. Manchmal wird auch gesagt, wir sind Liebeswesen oder wir sind Lichtwesen. Buddha hat einmal das so ausgedrückt, unser ursprünglicher Geist ist reines, klares Licht. Oder man könnte auch sagen, unser ursprünglicher Geist, unser ursprüngliches Herz. Citta, der Pali-Begriff für Herz und Geist. Unser ursprüngliches Herz ist reine Liebe. Durch hinzugekommene Trübungen ist dieser ursprüngliche Zustand, der oder was wir wirklich sind, verdeckt. Und im Laufe eines Lebens, vielleicht vergisst man diesen ursprünglichen Zustand immer mehr. Am Anfang vielleicht von so einem Leben, wenn man sich das so vorstellt. Ich habe mir das gerade in der Meditation, die wir gemacht haben, nochmal so vorgestellt. So als kleines Kind, wie wir in die Welt kommen und dann diesen Kontakt zur Mutter haben und dann von der Mutter genährt werden, an der Brust sind und diese Nahrung bekommen und dann so die Mutter schaut dann das Kind an und das Kind schaut die Mutter an und es findet da ganz was Tiefes statt, ein tiefes Verbundensein, ein was eben auch eine wichtige Qualität von Liebe ist, ein Auflösen von jeglicher Separierung, wo ein Zustand des Einswerdens stattfindet, ein Zustand des Ineinanderübergehens, ein Verschmelzen. Und das ist eben das, was Liebe eben so besonders macht, dass Liebe diese heilende Kraft auch im Universum ist, nicht nur die schöpferische Kraft, sondern auch die heilende Kraft im Universum ist, die jegliche Art von Separierung eben auch auflösen kann. Und wir erinnern uns da vielleicht noch mal dran, gerade in Verbindung mit unserer Forschungsreise, es geht ja um was ist Glück und gleichzeitig natürlich auch zu erforschen, was ist Unglück. Und Unglück bedeutet immer separiert zu sein, abgetrennt zu sein. Und Liebe hat diese Kraft, diese Separierung aufzulösen uns davon wieder zu befreien. Ja. Wir haben einige Methoden auch schon kennengelernt, wie wir diese Separierung auch auflösen können. Wir haben vorgestern war es, glaube ich, die Kraft der Vergebung zum Beispiel kennengelernt. Eine der Hauptqualitäten von Liebe auch, das Vergeben, dieses Auflösen, dieses Hergeben, dieses Weitwerden, dieses sich Verschenken, was alles eben auch Aspekte von Liebe ist. Und ja, wir haben gestern Abend die Annehmenspraxis kennengelernt, auch ein Aspekt von Liebe, wo wir auch ja, durch dieses Annehmen, durch dieses bedingungslose Annehmen auch in eine Verbundenheit kommen. Zuerst einmal natürlich auch mit uns selbst, aber dann auch mit anderen Menschen, mit anderen Wesen auch reinkommen können. Wir können diese Methode natürlich auch, die wir gestern Abend nur kurz gemacht haben, natürlich für uns auch weiter ausdehnen und weiter verwenden und dann nicht nur vielleicht einen Menschen mit reinnehmen, den wir eben bedingungslos annehmen oder den wir annehmen, so gut es uns möglich ist, sondern wir können das auch ausdehnen auf viele Menschen natürlich. Wir können das ausdehnen auf Tiere, wir können das ausdehnen auf, ja, auf Bäume, auf Pflanzen, wir können das ausdehnen auf die Schöpfung, wir können das ausdehnen auf die Erde, wir können das ausdehnen auf das Leben, auf das Universum. Also wir haben da unendlich viele Möglichkeiten, wie wir diese Annehmenspraxis auch üben können. Und jedes Mal ist natürlich auch ein gewisser Heileffekt damit verbunden, dieses wirkliche, dieses mal auszusteigen aus diesem, es soll anders sein, es ist nicht gut genug, es passt mir nicht, es soll anders sein. Und einzusteigen in dieses Annehmen und Ankommen und einverstanden sein mit dem gegenwärtigen Moment, mit der Person, mit anderen Wesenheiten. Und dann kommt manchmal so das Argument hoch, ja, wenn ich diese Annehmenspraxis praktiziere, allen voran natürlich mit uns selbst, dann verändert sich ja nichts. Und dann sage ich immer, genau dieses Annehmen ist die Veränderung, weil wir ja nie oder fast nie damit beschäftigt sind, anzunehmen, sondern wir sind ja die ganze Zeit damit beschäftigt, es anders gestalten zu wollen, anders haben zu wollen. Da ist irgendwas Angenehmes in unserem Alltag und sofort versuchen wir das festzuhalten und mehr davon zu bekommen unsere Begierde dadurch vielleicht auch zu befriedigen. Oder es ist irgendeine unangenehme Situation ausgelöst durch irgendeinen Sinneskontakt, die da ist. Und sofort kommt ja eine Reaktion, ja, das möchte ich nicht haben, das möchte ich loshaben. Und so sind wir doch sehr, sehr viel damit beschäftigt. Ich möchte nicht sagen immer damit beschäftigt, aber sehr, sehr viel damit beschäftigt, die gegenwärtige Situation zu verbessern, zu korrigieren, darauf zu reagieren. Und diese Worte, das drückt eben sehr, sehr schön aus, was da eigentlich passiert, dieses Korrigieren oder Reagieren oder Agieren, das ist ja auch so dieser Aktionismus, in dem wir uns momentan auch so befinden und der immer schneller wird und irgendwie die Sachen laufen immer mehr aus dem Ruder und der Aktionismus, dieses Agieren wird immer mehr und mehr und mehr. Ja. Manchmal kommt man so dieses Bild so in den Sinn, wo wir uns immer weiter von der Mitte entfernen. Man stellt sich vor, vielleicht ein Rad, das sich dreht, das Rad des Lebens, das sich dreht. Und solange wir in der Mitte sind, ist eigentlich ein ziemlich ruhiger Zustand, ein gewisser Frieden auch da. Auch wenn man zum Beispiel einen Hurricane sieht und so, wo ja auch so spiralförmige Bewegungen da sind und eine große Geschwindigkeit da ist. Und in der Mitte von diesem Hurricane ist ein Ort der totalen Ruhe. Das kann man sich ja fast nicht vorstellen. Und da ist schon auch so, je weiter wir von der Mitte wegkommen, je weiter wir auch von unserer Mitte wegkommen, desto turbulenter wird es, desto schneller wird es. Und wenn man da ganz an den Rand sozusagen kommt, dann kommt eben eine unglaubliche Geschwindigkeit auch zustande. Vielleicht an der Stelle nochmal, möchte ich nochmal dieses Gleichnis oder diese Geschichte von Buddha und Angulimala nochmal kurz in Erinnerung rufen, wo eben der Angulimala dem Buddha hinterhergelaufen ist. Und je schneller Angulimala gelaufen ist, desto weiter hat sich der Buddha entfernt. Also so, desto weiter hat sich dieses Erwachen, dieses Zu-sich-Kommen, dieses in die Mitte kommen, wieder zu seinem Ursprung zu kommen, wieder in sein wahres Wesen zu kommen, also wieder den Samen der Erleuchtung zu entdecken, zu entfalten oder wieder zum Buddha zu werden, die Buddha-Kraft in sich wieder neu zu entdecken und neu zu leben. Desto weiter entfernt es sich, je schneller wir werden, je mehr wir agieren, öfter wir reagieren, je mehr wir mit Korrigieren beschäftigt sind, desto weiter entfernt sich das. Und wenn wir langsamer werden, so wie Angulimala das eben auch war, desto näher kommt es wieder, desto näher kommen wir wieder zu unserer Mitte. Und deswegen ist dieses Entschleunigen auch so eine wichtige Anweisung, gerade für unsere Zeit, wo alles so auf Hochtouren läuft. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir so in einem Speed sind, dass es dieses Entschleunigen gar nicht so einfach ist. Also wenn wir jetzt sagen würden, ja, wir halten jetzt abrupt an. Und gleichzeitig ist dieses Momentum der Schwingkraft da. Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass man dann stürzt. Das kann auch zum Beispiel in einem Meditationskurs, ist vielleicht auch zum Beobachten, da ist ja auch, wir kommen mit einem Momentum hierher, mit großer Geschwindigkeit auch, mit einem großen Aktionismus und was wir alles noch tun mussten und erledigen mussten, um dann hier gut ankommen zu können. Und dann kommen wir hier an und setzen uns hin und wollen Ruhe. Ja. Und dann purzelt erst einmal alles durcheinander. Also es entsteht vielleicht sogar mehr Chaos, als vorher da war, weil es eben erst einmal ein Entschleunigen braucht und nicht wir das von heute auf morgen dann sofort anhalten können. Ich denke, wir sind jetzt langsam in einer Phase vom Kurs, wo dieses Entschleunigen dann auch zu spüren ist, wo wir uns leichter tun, auch schon in den gegenwärtigen Moment zu kommen, wo wir auch schon die verschiedenen Methoden auch so, wo die anfangen auch zu greifen und ja, wo wir da auch schon in einen bisschen neuen Ablauf auch gekommen sind. So hoffe ich zumindest. Ja, diese Anweisung, die Buddha gegeben hat, die Liebe, wie sie eine Mutter für ihr einzig Kind hat, für alle Wesen zu entfalten, da vielleicht sich daran erinnern, dass alles bei uns selbst anfängt und wir natürlich auch zu allen Wesen gehören. Manchmal wird gedacht oder wird auch gesagt, bei allen anderen tue ich mich leichter. Für alle anderen kann ich leichter die Liebe entfalten, dieses warme, weiche Gefühl des Ausstrahlens, des Annehmens, des Vergebens, des Heilens, der Dankbarkeit, auch wie wir es heute auch gemacht haben. Nur bei mir selber fällt es mir schwer. Es kann sein, dass wir vielleicht diesen indirekten Weg auch beschreiten dürfen oder können, dass wir tatsächlich zuerst mit anderen Menschen, wo es uns leicht fällt, anfangen, die Liebe zu entfalten. Manchmal wird auch gesagt, bei Menschen tut man sich auch schwer, die Liebe zu entfalten. Es fällt mir leichter, bei Tieren auch die Liebe erst einmal zu entfalten. Auch nicht so selten, dass das geäußert wird. Manchmal ist es auch so, dass wir vielleicht auch das Gefühl haben, in der Natur, da kann ich mich mehr noch öffnen, da kann ich mehr aus der Separierung rausgehen, da bin ich mutiger und kann mehr in diese Verbundenheit, in dieses Miteinander verschmelzen auch reingehen. Das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil von dem Kurs, den wir hier machen. Dieser Outdoor-Teil am Nachmittag, wo wir ja auch eine ganz schöne Möglichkeit haben, nochmal die Liebe vor allem auch neu kennenzulernen oder zu entfalten, wo eben auch eine Möglichkeit da ist, die relativ ungefährlich ist. Bei Menschen ist halt oft so dieses Thema auch da, dass wir schon wahrscheinlich einige Versuche hinter uns haben, alle wahrscheinlich, wo wir uns vollkommen eingelassen haben und Liebe wirklich versucht haben, so gut es uns möglich ist zu leben. Und irgendwann ist dann komische Entwicklung hat vielleicht stattgefunden und das ist irgendwann dann doch nicht mehr so einfach gewesen und so liebevoll gewesen und ist dann doch vielleicht auch auseinandergegangen. Und ich denke, meisten von uns haben da auch eine gewisse Erfahrung da drin in Trennung. Und dann ist natürlich das Resultat, dass man sich beim nächsten Mal schon ein bisschen schwerer tut, sich nochmal einzulassen, weil natürlich so eine Trennung mit ganz, ganz viel Schmerz auch verbunden ist. Und das nächste Mal ist man dann schon vorsichtiger und zurückhaltender und nicht mehr so voller Begeisterung und Euphorie, lässt man sich nicht mehr so leicht ein und tastet sich so ein bisschen vor und öffnet sich so langsam und langsam und langsam. Ja, und ja, jedes Mal, wenn es dann wieder schief geht, dann tut man sich natürlich noch schwerer, weil man ja immer mehr Angst auch davor hat, enttäuscht zu werden. Das große Problem, das in solchen Prozessen stattfindet, ist tatsächlich das Anhaften, dass wir versuchen, etwas festzuhalten, dass wir eben jetzt endlich, was endlich in unser Leben gekommen ist, wo wir nachher lange gesucht haben und das muss jetzt da bleiben. Und das ist natürlich nicht mehr Liebe. Das ist natürlich Festhalten und Anhaften und das wird dann auch in einer Beziehung auch gespürt, dass man dann auf einmal merkt, Mensch, das wird so ein bisschen eng, ich kriege dann nicht mehr so viel Luft wie am Anfang. Und dann fängt man an, dann auch dies und jenes auch vielleicht beim Partner oder bei der Partnerin auch zu entdecken, was vielleicht doch gar nicht so toll ist, wie es am Anfang erschienen ist, wo man noch so diese rosarote Brille vielleicht auch aufhatten. Ja, und dann kommt eins zum anderen. Da auch vielleicht an der Stelle das ganz große Geheimnis, wenn wir es nicht schaffen, mit uns selbst eine liebevolle Beziehung zu haben, wenn wir es nicht schaffen, mit uns selbst wieder in einen tiefen Kontakt zu kommen, wenn wir es nicht schaffen, mit unserem ursprünglichen Sein, mit unserem innewohnenden Herzen wieder in Kontakt zu kommen, dann wird eine Beziehung nie wirklich funktionieren können. Das ist ja dieses bekannte Phänomen, dass man eben denkt, ja, da ist zu wenig Liebe in meinem Leben. Jetzt warte ich drauf, bis der Prinz oder die Prinzessin in mein Leben kommt und die wird oder der wird dann schon die Liebe in mein Leben bringen. Und das ist natürlich keine gute Basis für eine Partnerschaft. Vielleicht eine gute Basis für eine Beziehung, wo man dann eben auch tatsächlich so zieht, hin und her zieht, gell? Und ich habe dir so und so viel Liebe gegeben, jetzt bist du einmal dran und dann zieht man und dann ist nicht mehr so dieses liebevolle Verschenken und miteinander verschmelzen da, sondern es kommt immer mehr dieses Ziehen so in den Vordergrund. Also da, wie gesagt, ist das ganz große Geheimnis, der ganz große Ausweg, die Liebe mit sich selbst zu entfalten. Das ist ja klar. Man stellt sich vor, man ist darauf angewiesen, dass die Liebe von dem anderen kommt. Ja, das ist ja totale Abhängigkeit, Co-Abhängigkeit. Und es kann nie eine wirkliche freie Liebe werden. Das ist immer dann auch mit einer gewissen Angst verbunden. ja, was ist denn, wenn der andere nicht mehr da ist? Ja, aus irgendwelchen Gründen. Wenn dem Kind was passiert, wenn dem Partner was passiert, wenn sich der das anders überlegt oder wenn ganz einfach einer von den Partnern stirbt, ist dann die Liebe weg? Ja, wenn es eine bedingte Liebe ist, wenn es eine abhängige Liebe ist, wenn es eine personenbezogene Liebe ist, dann kann es natürlich schon sein, dass dann die Liebe auch auf einmal weg ist. Wobei auch da, ich hatte ja auch zu dem Thema auch, dem Thema Sterben auch gesprochen, dem Thema Tod. Es besteht kein Grund, die Liebe aufzugeben, weil jemand gestorben ist. Wenn es allerdings eine anhaftende Trauer ist, ein anhaftender Schmerz ist, wo man eben das so eine Tendenz hat, ich möchte, dass derjenige wieder da ist, dass der wieder zurückkommt. Und warum ist der gegangen? Und es ist doch viel zu früh und all diese Gedanken. Und dann ist da so ein Festhalten da. Das ist natürlich alles andere als günstig für denjenigen auch, vor allem der gestorben ist. Und für einen selber natürlich auch ist das nicht günstig. Es bringt so eine Anhaftung mit sich und derjenige, der gestorben ist und vielleicht seinen oder ihren Weg zum Licht gerade beschreiten möchte, wird dann so festgehalten. Also da bitte, also die Liebe ja, aber nicht festhalten. Es ist immer, ich weiß, es ist alles immer leichter gesagt als getan. Gerade auch in Bezug auf Kinder. Ich kann es mir ja nur vorstellen und kann es nur aus vielleicht aus der Kindesposition einigermaßen mir vorstellen. Aber ja, in meinem Leben war es jetzt so, dass keine Kinder gekommen sind. War auch ein Thema, war auch nie das Bedürfnis. Auch da war ja auch lange Zeit Mönch, wo der Weg in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Sodass ich da natürlich auch nur begrenzt auch Erfahrung habe und nur eigentlich durch Beobachten und andere eben mitbekommen, wie zum Beispiel meine Geschwister, meinen Bruder und meine Schwester, da kann ich das ja natürlich alles gut beobachten, wie viel Anhaften und Angst und all diese Geschichten auch in so einer Eltern-Kind-Beziehung auch da ist. Und ja, obwohl auch ja, mein Bruder ja sehr intensiv auch auf dem spirituellen Weg ist und meine Schwester auch auf dem buddhistischen Weg ist. Und trotzdem kann ich da schon das ganz gut beobachten, wie viel sich dann auch immer wieder um die Kinder dreht. Und obwohl die ja jetzt alle schon erwachsen sind und ja, wo man denkt, ja, jetzt ist doch die Zeit vorbei und jetzt könnte man doch die Kinder auch einmal wirklich loslassen und in ihr Leben so reingehen lassen. Und gleichzeitig dreht sich immer noch unglaublich viel auch um das Verhältnis mit den Kindern und geht es denen gut und was ist denn da wieder? Und jetzt sind natürlich auch schon die Enkelkinder da, jetzt kommt die nächste Stufe und die Enkelkinder, ja, denen könnte ja auch wieder was passieren und so weiter. Und never ending story, ganz einfach. Ja, der Buddha hat auch gesagt, das, was man am meisten liebt, das kann auch am meisten Schmerz verursachen, wo er die Anweisung oder diese Aussage mal zu einem Wanderasketen oder weiß jetzt nicht mehr genau, vielleicht auch zu einer Mutter gemacht hat. Und der Mann oder die Frau haben sich dann total abgewendet und haben gesagt, also was sagt er da, das, was man am meisten liebt, verursacht am meisten Schmerz. So ein Schmarrn. Ja, also haben sie wahrscheinlich nicht gesagt, aber so in der Art gedacht. Ja, wenn wir mal genauer hinschauen, ja, ist tatsächlich so, wo die größte Liebe auch da ist und oft dann eben auch das größte Festhalten da ist, ja, da ist dann auch oft viel Schmerz damit verbunden. Noch ein ganz wichtiger Aspekt zum Thema Liebe, zu diesem wunderbaren Gefühl, ist ja vor allem ein heilendes Gefühl, das wir da erleben können, dass wir erlernen können. Wie gesagt, Liebe ist erlernbar, das ist eine tolle Botschaft. Und vielleicht auch, wenn wir noch nicht so genau wissen, was ist denn der Sinn von unserem Leben. Vielleicht ist es das Erlernen der bedingungslosen Liebe. Vielleicht kommt jemand in unser Leben, wo wir das auch gut üben können. Aber vielleicht kommt auch niemand in unser Leben, wo wir das direkt üben können und wir können es eben auf eine andere Art und Weise üben. Wir können es zum Beispiel üben, indem wir uns nochmal ganz neu für die Natur öffnen. Also das ist ja auch gerade bei uns momentan so ein Bereich, wo ich immer mehr feststelle, wie viel Liebespotenzial da auch enthalten ist. Also wo ich am Anfang so gedacht habe, ja, ich spüre da Verbundenheit zu einem Stein, ich spüre da diese Verbundenheit zu dem Baum und wir haben da auch einen Baum in unserer Ortschaft, zu dem werden wir wieder hingehen. Und wo inzwischen auch so eine, ja, ich möchte fast sagen, so eine Freundschaft entstanden ist und manchmal eben auch mehr wie ein freundschaftliches, wohlwollendes, annehmendes Gefühl, sondern manchmal ist tatsächlich auch so ein Gefühl da, dass erstens freue ich mich, wenn ich da hingehe zu dem Baum und dann habe ich manchmal auch das Gefühl, der Baum freut sich auch schon, dass ich komme. Und wenn sowas natürlich zusammenkommt, dass da zwei Wesenheiten und ein Baum ist natürlich auch von einem Baumwesen auch bewohnt und unterstützt und genährt, also da vielleicht auch sich nochmal ein bisschen einen Horizont erweitern und nicht den Baum nur als einen Baum betrachten, sondern da ist natürlich auch, in jedem Baum wohnt eben auch eine Deva oder ein Deva. Und das war ja auch bei Buddhas Geschichte, wo die Baumdevas eben auch gesagt haben, nee, so, das wollen wir jetzt nicht, dass die so zu uns kommen. Und dann eben auch so dieses Erleben zu haben, Mensch, da ist dieser Baum, bewohnt von dieser Baumdeva und ich öffne mich jetzt für diese Baumdeva und schenke meine ganze Liebe und meine ganze Dankbarkeit und mein ganzes Wohlwollen, schenke ich diesem Wesen und dann sich gleichzeitig zu öffnen und empfänglich zu werden und dann zu spüren, wie das von der anderen Seite eben dann auch zurückkommt. Und das ist dann die schönste Art, wie wir Liebe dann auch erleben können, wo dann so dieses Geben und Empfangen, wo dieses Fließen, wo dieser Austausch dann auch so stattfindet. Und ja, und da vielleicht ist es für uns auch leichter, das erst einmal in der Natur zu machen, mit einem Baum oder mit einem Stein, je nachdem, was für einen Bezug man zu Steinen auch hat. Da das erst einmal zu üben und dann vielleicht dann dieses Experiment auch mit einem Menschen auch zu machen, sich wirklich da auch mal zu öffnen, sich zu verschenken. Und wenn man dann jemand hat, der auch sich auf dieses Experiment einlässt, manchmal findet es ja auch automatisch statt und es findet einfach statt, ohne dass man das vorher gegenseitig absprechen muss. Aber manchmal ist es auch ganz schön, wenn man sich da vielleicht auch Zeit nimmt und sich abspricht und sich auf einen Austausch, einen Liebesaustausch auch einlässt. Und dann, wenn sowas stattfindet, dieses Verschenken und gleichzeitig sich empfänglich machen und dieses Geschenk empfangen und so, und dann kann sich was sozusagen potenzieren und dann ist es nicht nur eine Begegnung von 1:1, sondern da ist ganz einfach dann auf einmal mehr da, wo dann die Liebe so richtig in ihre ganze Kraft kommen kann. So auch so vielleicht auch wieder ein Ausspruch von Jesus, der vielleicht ein bisschen in diese Richtung auch weist, wenn sich zwei in meinem Namen treffen, und in meinem Namen treffen bedeutet ja immer, sich auch für das Göttliche zu öffnen, dann bin ich mitten unter ihnen. Also da kommt nochmal was zusätzlich dazu, also nochmal eine zusätzliche Kraft dazu. Und das ist auch etwas, was ich auch in der Anusati-Praxis immer wieder erlebe und übe, dass ich mich zum Beispiel für Ayakema immer wieder mich auf Ayakema ausrichte. Das ist für mich so, ja, so das Naheliegende und eben, wo ich eine besonders tiefe Beziehung ganz einfach auch habe, mehr wie eine Lehrer-Schüler-Beziehung, sondern sie war auch meine Kalyana Mitra, meine edle, oder war, ist auch meine edle Freundin, meine spirituelle Weggefährtin, vielleicht auch meine spirituelle Mutter, aber mehr als Mutter noch Freundin, Geliebte vielleicht auch, wenn man es so ausdrücken möchte. Und da habe ich oft das Gefühl, wenn ich mich da ganz öffne, und das gelingt mir nicht immer, aber wenn es mir mal gelingt, mich da ganz zu öffnen und mich auf dieses Heile, auf dieses personifizierte Heile Energiefeld ausrichte, das ich mit dem Namen Ayakema eben bezeichne, wo mir vielleicht manchmal auch gewisse Vorstellungen auch helfen oder Erinnerungen auch helfen, aber nicht unbedingt, wo es auch reicht, mir das als ein lichtes Energiefeld auch vorzustellen. Und wenn dann so ein Geben und dann auch Empfangen stattfindet, dann kann das ein ganz tiefes, sehr, sehr auflösendes, sehr, sehr heilendes, sehr, sehr verschmelzendes Erlebnis auch sein. Und das ist für mich so eine Art der Metta-Praxis, die eben auch sehr, sehr tief geht und sehr, sehr heilend ist. Aber ja, diese Art können wir natürlich auch nicht nur in der Anusati-Praxis üben, sondern können das auch in der Natur üben oder können das auch im zwischenmenschlichen Bereich üben. Wobei, wie gesagt, im zwischenmenschlichen Bereich ist das sehr anspruchsvoll. Das ist, also da gehört auch so eine große Bereitschaft von beiden dazu, eben sich auf diese Reise, auf dieses Experiment eben auch einzulassen. Und natürlich ganz, ganz wichtig, da nicht irgendeinen Druck auszuüben, sondern das alles, dass das ganz freiwillig ist und dass man vielleicht am Anfang so ein bisschen so dieses Thema so ein bisschen anspricht und sich dann nach und nach mehr dafür öffnet und ja, dass dann immer liebevollere und heilendere Qualitäten dann auch in eine Partnerschaft auch eingehen dürfen. Und nicht so denken, ja, wir sind jetzt schon so lange zusammen und jetzt kennt man sich schon gut und kennt sich hin- und auswendig, das ist jetzt schon ein bisschen so eingefahren. Also da, wenn man so ein Gefühl hat, das ist schon ein bisschen eingefahren, da passiert nicht mehr wirklich was Besonderes, dann wirklich auch sich zusammensetzen und da nochmal drüber sprechen und da nochmal ein bisschen experimentierfreudiger werden und ganz einfach zu sagen, lass uns doch da mal nochmal neu auf Entdeckungsreise gehen und schauen, wie es uns geht, wenn ich mich da öffne und du öffnest dich und wir lassen die Liebe, so gut es uns möglich ist, eben aufeinander ausstrahlen. Ja, also tolles Experiment, tolles Forschungsprojekt. Wenn man den Mut hat. Es scheint einfacher zu sein, so ein bisschen in seiner gewohnten Komfortzone zu verweilen, in dem, was man kennt und in dem Bereich, wo man sich irgendwie ganz gut eingerichtet hat, wo eine gewisse Sicherheit auch zu spüren ist. Und gleichzeitig ist es schade, dass man vielleicht, wenn man auch gerade länger schon zusammen ist, dass dann dieses Spannende vielleicht nicht mehr so sehr gelebt wird. Ein Aspekt, der mir gerade auch noch einfällt, der auch manchmal so reinrutscht, wo eben gerade bei der Mutterliebe, da kommt es vielleicht am häufigsten vor, aber auch in Partnerschaften, auch gerade in abhängigen Partnerschaften, wo sich eine Person für die andere oder für die anderen Personen so auch aufopfert. Also aus einem, ja, vielleicht aus einer guten Motivation heraus, was auf der einen Seite auch eine gewisse Stimmigkeit hat. Also gerade, wenn man sich dieses Bild von Mutter und Kind auch nochmal hernimmt, natürlich ist es erst einmal auch ein vollkommenes Dasein für das Kind und sich auch zurückstellen und dann ja auch natürlich ja auch eine hohe spirituelle Übung, Kinder zu haben und Kinder großzuziehen und da geht es eben ja, richtig an das Eingemachte und da geht es dann nicht darum, ob ich jetzt schlafen will, wenn das Kind ganz einfach Hunger hat, Also da muss man seine Ich-Bezogenheit schon sehr hinten anstellen. Und manchmal denke ich mal, also gerade auch Mütter haben allein durch das, dass sie Kinder großgezogen haben, mehr an spiritueller Entwicklung hinter sich wie mancher Mönch, der vielleicht so ganz abgeschieden irgendwo in einem ruhigen Eckchen sitzt oder in einem Kloster seine tolle Situation hat und da gar nicht groß herausgefordert wird. Wobei, jeder ist an seinem Ort herausgefordert. Ich weiß auch durch meine Besuche in vielen Klöstern auch, es ist nicht einfach, Mönch zu sein. Also da sind schon auch viele, viele Herausforderungen damit verbunden. Also man muss sich das nicht so illusorisch da ausmalen, ja, wenn ich Mönch bin, na, ist alles gut, sondern da ist man dann halt noch mehr mit sich selber auch konfrontiert. Also gerade auch, wenn man denkt, ja, ich ziehe mich dann zurück in meine Kutte oder in meine Höhle oder wie auch immer man sich das vorstellt, und dann ist man dann in der Höhle mit sich selber beschäftigt und hat niemand anderen mehr, den man beschuldigen kann. Wobei der Geist immer die Fähigkeit hat, irgendwas zu finden, was dann doch schuld ist. Ja, bitte da auch nochmal vielleicht aufpassen und hinschauen mit dem sich aufopfern. Der Satz, der sehr, sehr tief geht und ganz eine klare Anweisung gibt von Jesus: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also das muss in einer guten Balance sein. Und wenn wir da ein bisschen auf die, sage ich jetzt mal, die schiefe Bahn gekommen sind, auf die aufopfernde Bahn gekommen sind und wir überhaupt nicht mehr bei uns selber sind, dann kann das eben auch sein, dass irgendwann darin mündet, dass wir krank werden. Oder dass wir ausgepowert sind oder ganz einfach keine Kraft mehr haben und mehr. Und dann gezwungen sind, unser Leben nochmal zu verändern. Klar ist immer in jeder Lebenssituation, in jedem Setting, das man sich kreiert hat, ist immer so diese Botschaft auch da, ja, ich habe ja all diese Verpflichtungen, da komme ich nicht raus. Mag auf der einen Seite so sein, und gleichzeitig sich immer wieder bewusst machen, dass wir unser Leben uns selber gestalten. Wir sind die Schöpfer von unserem Leben. Wir haben uns vielleicht diese Situation auch so geschaffen, um vielleicht auch gewisse Dinge zu lernen, gewisse Themen nochmal neu kennenzulernen, aber vielleicht auch, um ein erfülltes Leben auch zu haben, ein sinnvolles Leben zu haben. Ja. Also wir haben ganz einfach versucht, in was ja ziemlich verbreitet ist, eine Familie zu gründen und beruflich auch die Sachen einigermaßen im trockenen Bereich zu haben und dann vielleicht sich auch ein Haus zu schaffen, wo man gut wohnen kann, dann ein Fahrzeug oder vielleicht zwei Fahrzeuge, weil beide in die Arbeit gehen, unabhängig. Und dann ist innerhalb von kürzester Zeit hat man sich eine Lebenssituation geschaffen, wo man tatsächlich nicht mehr so schnell rauskommt. Aber auch da gibt es immer Möglichkeiten. Wobei, immer wieder selber hinschauen, vielleicht stimmt die Lebenssituation auch so. Das kann ja auch sein, dass man nur in dem Setting vielleicht das ein oder andere nochmal ein bisschen neu justieren muss, ein bisschen neu anschauen muss, wo man ganz einfach dann, wenn die Kinder mal tatsächlich erwachsen sind, wo man dann sagen kann, ja, jetzt werde ich mich noch mehr um mich selber kümmern. Auch wenn es mir gar nicht so leicht fällt, weil ich gewohnt bin, mich ständig um andere zu kümmern. Und ja, da vielleicht auch nochmal ein bisschen tiefer zu schauen, warum habe ich denn diese Tendenz, mich für andere aufzuopfern? Wem glaube ich, damit einen Gefallen zu tun? Klar, von der Gesellschaft ist es hoch anerkannt. Diejenigen, die sich in der Familie oder im Beruf aufopfern, sehr, 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 sehr anerkannt. Von einem spirituellen Aspekt her schaut es natürlich dann wieder ein bisschen anders aus. Kann es sein, dass zum Beispiel dieses Aufopfern natürlich auch den Aspekt hat, ich möchte Anerkennung haben. Und da kriegt man ja auch Anerkennung. Schau, wie er oder sie sich aufopfert für ihre Familie oder wie sie sich aufopfert für, für ihren abhängigen, alkoholabhängigen Mann oder was auch immer. Oder wie er sich aufopfert in der Firma, ist schon so lange dabei und dann irgendwann sagt man Adieu, kannst in den Ruhestand gehen und keinen Hahn kräht nach einem. Ja. Und man hat sich ein Leben lang aufgeopfert für die Firma, weil man da identifiziert war. Ja. Warum macht man das? Anerkennung, ja. Aber vielleicht will man auch bei sich selber nicht so genau hinschauen. Vielleicht will man bei sich selber, mit sich selber nicht so im tiefen Kontakt sein. Ja, ist auch ein Aspekt. Solange ich mich um die Probleme, um das Leid, den Schmerz der anderen kümmere, na, muss ich bei mir selber vielleicht nicht so genau hinschauen. Ja, ist auch, kann auch ein Aspekt sein. Oder eben auch so ein Kontrollding, das wir da am Laufen haben. Ja. Wenn ich mich um andere kümmere, dann habe ich natürlich auch einen gewissen Einfluss und eine gewisse Kontrolle auch. So diese Kümmerer, gibt es Menschen, die so einen Kontrollzwang auch haben und Kümmerzwang haben. Und wie gesagt, also es wird ja manchmal als sehr positiv auch angeschaut, aber da eben vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, was liegt denn da darunter? Und da nochmal, so gut es möglich ist, vielleicht auch auszusteigen und nochmal sich wirklich um sich selber kümmern. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. So nochmal sich selber neu begegnen mit, so wie ich es auch schon angesprochen habe, mit mehr Wohlwollen, mit mehr Großzügigkeit, mit mehr Toleranz, mit mehr Nachsicht, mit mehr Mitgefühl. Es ist nicht einfach, Mensch zu sein und noch schwieriger, ein guter Mensch zu sein. Und da können wir schon noch ein bisschen großzügiger sein und ein bisschen nachsichtiger und ein bisschen mitfühlender sein mit uns selbst. Es ist nicht so einfach, diese menschliche Inkarnationsreise da von Geburt zu Geburt immer wieder neu zu erleben, immer wieder nochmal neue Erfahrungen zu machen, neue Herausforderungen zu meistern, neuen Schwierigkeiten zu begegnen, neue Themen zu erforschen und zu bearbeiten, neues Wachstum eben zu entwickeln. Also das ist nicht so ohne, was wir hier da machen auf dieser menschlichen Ebene. Und dafür sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr Anerkennung und Wertschätzung geben. Das ist eine große Leistung, die wir hier vollbringen. Und wir machen hier alle zusammen unglaublich viele Erfahrungen. Und diese Erfahrungen gehen ein in den großen Erfahrungsschatz. Es ist ja manchmal auch so die Frage da, für was ist das alles notwendig? Warum muss dieses individualisierte stattfinden? Warum muss dieses Ich-Bezogene stattfinden? Warum muss all diese Schwierigkeiten da sein, die damit einhergehen, wenn wir vergessen, wer wir wirklich sind, wenn wir unsere wahre Natur vergessen, wenn wir unseren heilen, lichten, liebevollen Zustand vergessen? Warum muss das so sein? Ja. Man könnte auch denken, ja, das ist doch ausreichend, wenn ich jetzt in dem heilen Zustand verweile, wenn ich da in dieser ewigen Glückseligkeit verweile. Aber scheinbar ist da so ein Mechanismus irgendwie eingebaut in dieses große Geschehen, in dieses evolutionäre Geschehen, das wir Schöpfung bezeichnen, das scheinbar immer weitergeht, dass es keinen Stillstand gibt. Und Stillstand bedeutet ja, würde ja auch schon wieder, wenn man so kurz reinspürt, würde ja auch schon wieder bedeuten, Stillstand eben. Und irgendwie ist so eine Kraft vorhanden, wo es eben auch weitergehen soll, wo es sich entwickeln soll, wo es kräftiger werden soll. Und damit zum Beispiel die Kraft der Liebe kräftiger werden kann, ist es notwendig, in die Separierung zu gehen, um sozusagen ausgerüstet ausgerüstet mit dieser Erfahrung der Separierung wieder zurück in die Einheit zu kommen, in die Liebe zu kommen, in das Verschmelzen zu kommen. Wenn man nichts anderes kennt als den Einheits- oder den heilen Zustand, ja, dann kennt man eben nichts anderes. Dann ist es vielleicht auch nicht so was ganz Wertvolles. Wenn wir die Erfahrung der Trennung gemacht haben, der Separierung, des Ausgestoßenseins, die Erfahrung der Einsamkeit, des Verlassenseins, der Enttäuschung, all diese Erfahrungen, und dann zurückkehren, ausgestattet mit dieser Erfahrung, zurückkehren in diese, in diesen heilen Zustand, in dieses Einheitsbewusstsein, dann ist es noch kräftiger, dann ist es noch bewusster. Und gleichzeitig natürlich auch, was da stattfindet, ist, dass das Mitgefühl auch noch zunimmt, dass die Liebe noch zunehmen nimmt. Ja, Mitgefühl, weil wir ja wissen, wie es sich anfühlt, wenn wir verblendet sind, wenn wir Angst haben und wenn wir durch diese Angst eben in die Gier reinkommen, in das Anhäufen reinkommen, in das Festhalten reinkommen, in dieses Ansammeln reinkommen und wie wir da natürlich gleichzeitig auch in das Verteidigen reinkommen, in das Bewachen, in Beschützen reinkommen, in diese kriegerische Haltung auch reinkommen. Niemand wird mir und mich antasten. Dafür werde ich sorgen, dafür werde ich meine Grenzen aufbauen, da werde ich die Schützengräben absichern und die Zugbrücken hochfahren und dann werde ich hinter den Burgmauern, hinter meinem Burgmauergebäude, werde ich mich verschanzen und werde schauen, wer mir da gefährlich werden kann und schaue dann bei den Schießscharten raus und wenn irgendjemand da kommt und mir noch mal gefährlich wäre, dann werde ich gleich eben mit den entsprechenden Maßnahmen begreifen. Und so gehen wir ja oft durch die Welt, dass wir schauen, wer begegnet mir da? Ist da Gefahr im Verzug oder kann ich wieder entspannen? Und dann merken wir, oh, da kommt ja jemand, der ist sehr offen und weit und ja, liebevoll, hat eine gute Ausstrahlung, eine liebevolle Ausstrahlung. Und dann vielleicht findet auch ein Gespräch statt und dann stellen wir fest, ja, der ist ja auch noch meiner Meinung, also der weiß ja, wo es lang geht. Und dann können wir noch mehr entspannen und wir müssen auch nicht unser Meinungsgebilde aufrechterhalten, sondern wir können entspannen und mit diesen Menschen gut sein. Ja, alles Aspekte von unserem Leben, von unserem Wirken, von dem Thema Liebe und Mitgefühl. Und natürlich gibt es noch viel mehr darüber zu sagen, aber vielleicht wird es im Laufe der nächsten Tage auch noch der eine oder andere Aspekt auch deutlich werden. Ich muss ein bisschen schauen, wie ich mit den Bereichen des Glücks auch vorwärts komme. Mitgefühl hatte ich mir eigentlich heute so ein bisschen auch vorgenommen. Das sind ja diese vier großen Emotionen, diese vier heilen Emotionen auf der zweiten Ebene des Glücks, der zweiten Bereich des Glücks. Und da ist ja die Liebe, das Mitgefühl, die Mitfreude und die Gelassenheit. Das sind ja diese vier Kräfte, diese vier Emotionen, die da zu entfalten sind. Und wenn wir da nochmal vielleicht auch ein bisschen hinschauen, alle von diesen vier Emotionen sind darauf aufgebaut, unsere Separierung zu heilen, unsere Ich-Bezogenheit aufzulösen. Die Liebe natürlich haben wir jetzt, denke ich, relativ deutlich besprochen, wie heilend die ist. Dann das Mitgefühl, mit jemandem anderen mitfühlen. Ist ja klar, dass man sich da öffnen muss und dass man sich für jemand anders auch öffnen muss und mit dem anderen auch mitfühlen lernen muss. Manchmal findet es automatisch statt, dass wir so angerührt sind von irgendjemandem oder von dem Schmerz von irgendjemandem, so dass dieses Gefühl der Barmherzigkeit, was der christliche Ausdruck für Mitgefühl ist, dass das automatisch hochkommt. Und manchmal müssen wir eben auch ein bisschen daran arbeiten, bewusst daran arbeiten, sodass dieses Mitgefühl auch entstehen kann. Auch bei der Mitfreude, auch bei Mitfreude und Freude werden wir noch drauf zu sprechen kommen, weil es ja auch eine ganz wichtige Kraft ist für die Meditation. Ist auch offensichtlich mit Freude, dass wir uns da auch mit was anderem verbinden, dass wir auch aus unserem kleinen, separierten Ich-Gebäude mal aussteigen, vielleicht einmal die Zugbrücken runterlassen und vielleicht sogar auch die Bewaffnung auch einmal loslassen und vielleicht sogar auch einmal die ein oder andere Wand auch ein bisschen weiter öffnen oder zumindest die Türen und Fenster öffnen mit der Mitfreude. Gleichmut und Gelassenheit als die höchste von den Brahma-Viharas, von den himmlischen Verweilungszuständen, ist natürlich auch ein Zustand des Einverstandenseins, des Nicht-Eingreifen-Müssens, ein Zustand, der mit tiefer Weisheit natürlich auch verbunden ist, dass das Leben, so wie es abläuft, so wie es auf uns zukommt, dass das alles schon Sinn macht, dass da nichts Sinnloses passiert in unserem Leben, und es mehr an uns liegt, ob wir mit dem Leben mitfließen. Und das ist eben die Gelassenheit, die das Leben erkennt und mit dem Leben mitfließt. Oder ob wir uns immer ständig unsere eigenen Ideen haben. So dieses Mein Wille geschehe. Ja, da vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Wenn es wieder schwierig ist in unserem Leben, bin ich wieder mehr mit meinem Willen unterwegs oder bin ich mehr dein Wille geschehe oder zum eben das Leben, zum Leben zu sagen, dein Wille geschehe und ich werde versuchen, deinen Willen zu erfassen, zu erforschen, zu ergründen, zu erahnen, zu verstehen und werde mitfließen. Jeden einzelnen Augenblick. Wir können aufstehen und die Beine ausstrecken.